Guten Morgen miteinander. Wir haben einen guten Gott. Seid ihr einverstanden? Wow, er möchte uns beschenken mit seiner Güte. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Das ist sein Wunsch. Und er hat alles gegeben, dass das möglich ist. Jesus hat einen sensationellen Preis für das bezahlt. Er will, dass alle Menschen gerettet werden, auch hier im Wallis. Glauben wir das? Oh yes. Allen aber, die ihn annahmen, denen gab er Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denn die an seinen Namen glauben. Ist die Hürde zu hoch? Sie ist nicht so hoch. Die Gnade macht Unglaubliches möglich, oder? Und wir müssen nur abholen. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Nun die Frage, wie viele Menschen gerettet werden, bevor Jesus wiederkommt. Und die Frage, ob vor Jesu wiederkommt noch einmal eine große Erweckung es geben wird, darüber sind sich die Theologen nicht einig und sie liefern entsprechende Begründungen. In meiner Predigt, wie sieht Erweckung aus und wie realistisch ist es, von der Bibel her Erweckung zu erwarten, habe ich meine Ansicht dargelegt. Und ich glaube, jawohl, Gott will. Gott hat sich etwas kosten lassen und wir leben in einer Zeit, wo wir seine Herrlichkeit sehen. Wer das nachhören möchte, Timon hat das immer noch auf der Homepage aufgeschaut, dürft es gern nochmals hören, es ist interessant. Und heute haben wir wieder ein super interessantes Thema. Schritt halten mit dem Wachstum, das Gott schenken möchte. Ich habe heute mir wieder überlegt, es ist etwa gut 40 Jahre, seit ich die Bibel lese. Ich denke an diese Woche, wo ich den Römer gelesen habe aus verschiedenen Übersetzungen und im Alten Testament chronologisch die Geschichte der Könige. Ja, hey, das haut mich immer noch aus den Socken. Das ist besser als jeder Roman und das ist Wahrheit und das wird bestehen bleiben. All die Corona-Gesetze, die werden vergessen, aber Gottes Wort wird bestehen bleiben. Wow, es geht heute um Wachstum. Wachstum und Multiplikation, das ist ein Thema der Bibel und der ganzen Schöpfung. Werden wir uns das bewusst? Alles, was irgendwie gesund ist, multipliziert sich automatisch. Und das ist doch spannend, oder? Was aus so einem Kern von einem Apfel geschehen kann. Das ist doch fantastisch, was aus zwei Fischlein geschehen kann. Und die Bibel betont, dass dieses Wachstum auch für das Reich Gottes gilt. Stimmt das? Wir sehen drei kleine Schriftstellen an, Matthäus 13, 31. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sät. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, aus diesem kleinen Korn, auf dem die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweige sie nisten. So viel Poesie auch in diesen Wahrheiten. Oder wir nehmen Matthäus 13, 33, das ein bisschen schwieriger auszulegen ist, da variieren wir uns heute nicht. Aber auch hier der Gedanke, mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt hinunter einen halben Sack Mehl, interessante Menge, und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Ist gewaltig, oder? Ich habe begonnen, Pizza zu backen und ich bin immer wieder fasziniert, wenn mein Teigklümpchen plötzlich viel größer wird, nach ein paar Stunden, ohne dass ich was mache. Matthäus 13, 23. Ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Einer? Zweifach? Nein? Hundertfach? Ein anderer 60-fach? Und wieder ein anderer 30-fach? Für mich besteht kein Zweifel, dass es Gottes Wille ist, auch Wachstum im Bau seines Reiches zu schenken. Viel mehr, als dass sein Reich kränkelt. Seid ihr auch dieser Meinung? Oh yes. Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und das Totenreich wird seine Macht nicht stärker erweisen als sie. Wow. Das hat Jesus gesagt. Und so hat die Gemeinde und Braut Jesu den Auftrag, als gesamter Leib das Evangelium zu verkünden und Menschen zu seinen Jüngern zu machen. Und ich hoffe, dass wir als Lokalgemeinde nicht nur treu und beschäftigt sein möchten mit diesem Auftrag. Wir möchten vielmehr das Ziel haben, dass der Wille Gottes geschieht, oder nicht? Mit anderen Worten, dass Menschen das Evangelium hören und zu Jüngern gemacht werden. Und aus diesem Grund müssen wir uns auch gezielt einstellen und vorbereiten auf diesen Wachstum und diese Multiplikation. Ansonsten glauben wir dem Wort nicht. Seid ihr mit mir? Wachstum ist nicht unser Orientierungsziel. Unser Orientierungsziel ist, das zu tun, was Jesus uns gesagt hat. Das Evangelium weiterzugeben, die beste Botschaft und zu Jüngern zu machen. Aber wenn wir im Reich Gottes schriftgemäß und visionsgemäß unter der Leitung des Heiligen Geistes arbeiten, wird das automatisch auch zu einem Wachstum führen, wie wir das gehört haben. Im Studium der vielen Erweckungsgeschichten, die ich bereits gelesen habe, und ich werde noch mehr lesen, kommt immer auch die Souveränität Gottes zu tragen. Es ist nicht immer ersichtlich, wieso Gott an einem Ort und zu einer Zeit eine Erweckung schafft und dann an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit nicht. Das ist nicht immer ersichtlich. Gott wirkt auch in diesem Gebiet souverän, gemäß seiner göttlichen Logik, seinem Überblick, seiner Allmacht, wie er will, auch wenn unser kleines Spatzenhirn das einfach nicht versteht. Aber auf der anderen Seite ist für mich aber von der Bibel und der Kirchengeschichte her ebenso klar, dass Gott sich entschieden hat, auf dieser Erde oft nur in dem Maß zu wirken, wie seine erlösten Kinder bereit sind, mit ihm zusammenzuarbeiten und gemäß seinem Willen und der von ihm verliehenen Gnade und Kraft mit ihm kooperieren. Und da lese ich euch ein interessantes, anderes Wachstumsgleichnis dazu, Markus 4, 26. Mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausgestreut hat. Und was macht er? Am Abend, er legt sich schlafen, er steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen und die Saat geht auf und wächst. Wie, das weiß er selber nicht. Mit anderen Worten, er sagt, wow, ist gewaltig, irgendwie hat sich das multipliziert. Verstehe das Ganze nicht, oder? Irgendwie sehen wir hier aber, dass Gott das Geniale, das nicht wirklich ergründbare Wunder des Wachstums geschehen lässt. Er lässt geschehen. Aber wenn der Bauer nicht bereit ist, seinen Samen zu säen, kommt dieser Wachstum nicht in Gang. Es bleibt ein göttliches Wunder, aber Gott hat gesagt, Mensch, ich will, dass du an diesem Wunder des Wachstums teilhast. Aus irgendeinem Grund hat sich Gott entschieden, dass wir Menschen bewusst Anteil haben sollen an diesem Wunder und an diesem Prozess des Wachstums. Ist das nicht fantastisch? Hey, ich finde das sensationell. Und er will es nicht ohne unsere Kooperation und unsere Zusammenarbeiten schenken. Was für eine große Ehre! Das doch ist. Und so heißt unser Thema heute, Schritt halten mit dem Wachstum, das Gott schenken möchte. Und so hat Gott sich zum Beispiel entschieden, dass ganz grundsätzlich hier auf dieser Welt nicht er oder seine Engel das Evangelium verkünden sollen, sondern sein erlöstes Volk. Auch wenn Gott da manchmal eine Ausnahme macht, aber das ist sein genereller Wille. Oder Gott hat sich entschieden, oft erst dann zu wirken, wenn seine Kinder beten. Wer kann mir vorhin erklären, wieso? Ich weiß es nicht. Aber die Bibel zeigt das, unsere Erfahrung zeigt das, die Kirchengeschichte zeigt das. Nun ist das einfach so. Und wir haben nun lange darüber gesprochen, dass Gott uns durch seine Gnade, seinen wunderbaren Heiligen Geist befähigen möchte, ausrüsten möchte, inspirieren möchte, seinen Willen zu tun aus seiner Kraft, aus seiner Gnade. Er möchte, dass unter der Saubung des Geistes durch seinen Leib, wie wir gehört haben, seine Braut durch die Lokalgemeinde, ohne riesige menschliche Anstrengungen das Evangelium verkündet wird, Menschen geheilt werden. Und so, dass das wunderbare Vaterherz des liebenden Gottes einer verlorenen Welt durch die Gemeinde dargestellt wird. Aber er wartet, dass wir da kooperieren. Was für ein Vorrecht. Gott will hier im Wallis eine Erweckung schenken, sodass noch viele Menschen gerettet werden. Dass Heilung geschieht am Sonntag, dass Heilung geschieht in den Hauszellen und so weiter. Und dabei wird er ganz sicher den Löwenanteil davon übernehmen. Und es wird geschehen durch seinen Ruach, durch seinen Geist, ganz bestimmt durch seine Kraft. Und doch erwartet er, dass wir Hand in Hand mit ihm kooperieren und zusammenarbeiten. Und so möchten wir in der nächsten Zeit einige Bereiche ansprechen. Was für ein Anteil, was für Haltungen vielleicht fast noch mehr wir als seine Kinder beisteuern sollen, beizusteuern haben, wenn wir möchten, dass wir hier Erweckung erleben. Was nützt es, dass Jesus alles getan hat und fürs Wallis eine vollumfängliche Lösung geschaffen hat mit dem Evangelium, wenn seine Kinder nicht hingehen und diese Botschaft weitergeben? Was nützt es, dass Gott uns Familien und Kinder schenken möchte, aber wenn niemand von uns bereit ist, Laura in ihrer Betreuung zu unterstützen? Und was nützt es, dass der Geist Gottes, wie wir auch gehört haben, uns mit all seinen Gaben und Talenten zum Dienst ausrüsten möchte, wenn wir uns nicht zum Dienst rufen lassen? Und so bleiben kritische Engpässe in vielen Dienstbereichen einfach bestehen. Gott will ein wunderbares Reich schon hier auf dieser Erde schaffen. Und das geschieht mit einfachen Worten da, wo er regieren kann, wo er sagen kann, was läuft in unserem Leben, durch unser Leben, in unserer Gemeinde, durch unsere Gemeinde. Gott will das so machen. Wo immer unser himmlischer Vater regieren darf, da wird es himmlisch und herrlich. Wo er das letzte Wort hat in meinem Leben, da wird es schön in meinem Umfeld. Die Bibel sagt in Römer 14, denn das Reich Gottes, da geht es nicht um Fragen, um das Essen und das Trinken, sondern es geht um das, was der Heilige Geist bewirkt, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und wenn der Geist Gottes regieren kann, in unserer Mitte geschieht das. Und 1. Korinther 4,20 sagt, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und wir leben in Zeiten, wo Gott seine Kraft mächtig erweisen wird und wo Menschen hineinkommen durch die Tür und spüren, dass Jesus hier regiert. Sind wir bereit, mit ihm zusammenzuarbeiten, ihn wirken zu lassen und dort zu kooperieren, wo wir eine Mitverantwortung haben? Und ich habe ein paar Gedanken gemacht um eine sensationelle Bibelstelle aus Jesaja 54. Das bräuchte viel Zeit, um das zu erklären. Ich mache es mit ganz wenigen Worten, weil das bringt so auf den Punkt. Der ganze Kontext geht um das zukünftige Wohlergehen Israels. Nach all diesen schweren Aussprachen, die Gott mit seinem Volk hat, steht da gegen Schluss des Buches: Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Brich hin, Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen lagst. Denn Die Vereinsamte wird mehr Kinder haben als die Vermählte, spricht der Herr. Spannend im Kontext zu sehen. Und dann heißt es, erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltdecke deiner Wohnung aus und spare nicht. Spanne deine Seile weit aus und befestige deine Pflöcke. Denn zur Rechten und zur Linken wirst du durchbrechen und dein Same wird die Heidenvölker besitzen und sie werden verlassene Städte bevölkern. Was für eine Botschaft an ein Volk, das da kurz da vor dem Exil steht und verzweifelt ist. Und habt ihr bemerkt? Der Prophet Jesaja ist wie in einigen anderen vorangegangenen Kapiteln, spricht hier in der zweiten Person Singular weiblich. Und ist so, als richtet er sich an eine verlassene und im Geist betrübte Ehefrau, wie wir das gelesen haben. Und aus dem Textzusammenhang wird klar, dass Jerusalem die verlassene und betrübte Frau ist und Gott ist der allmächtige, liebende Ehemann. Und Gott umschreibt nun Folgendes. Er sagt seinem Volk Folgendes. So wie der unfruchtbaren Sarah in 1. Mose 11, die das gebärfähige Alter längst überschritten hatte, durch ein Wunder Gottes Isaak geboren wurde, würde sie mehr Kinder haben als alle anderen. So ist unser Visionär Gott. Und er schreibt im Vers 3, weil Jerusalem nicht genügend Raum für sie alle bieten kann, würden sich überall auf der Erde niederlassen, Nationen anführen und verlassene Städte bevölkern. So ist Gott. Und jetzt der Vers 2. Der spricht vielleicht von diesem Zelt, wo Sarah lebte, in dem ihr Isaak geboren wurde durch ein Wunder Gottes. Und so wurde Sarah aufgefordert, künftig den Raum ihres Zeltes immer wieder zu vergrößern. Wieso? So dass immer genug Raum für all ihre Nachkommen bestehen werden. Zu was wurde Sarah aufgefordert? Sie wurden aufgefordert, die Ärmel herumzukrempeln und Raum in ihrem Zelt zu schaffen, damit sie Schritt halten konnte mit der Verheißung und dem Wirken und den Absichten Gottes. Sind die sensationell. Gott will seinem Volk übernatürliches Wachstum schenken, aber das Volk wird aufgefordert, unterstützend in der Salbung des Heiligen Geistes mit den verheißenen Wachstumsschritt zu halten. Kommt ihr mit? Erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltdecken deiner Wohnung aus. Spare nicht, spanne deine Seile weit aus und befestige deine Pflöcke. Findet ihr das auch cool? Wie Gott denkt, wie Gott visionär ist, auch in Zeiten, wo es schwierig ist. Nun gibt es viele Faktoren, die Wachstum fördern. Und einer der wichtigsten ist, dass die Atmosphäre oder das Klima angenehm ist, dass es einladend ist. Und gerade da erwartet Gott, dass wir mit ihm kooperieren. Er macht den Mammutjob, aber er möchte, dass wir da eine Mitverantwortung haben. Gott will auch uns im Wallis Menschen schenken, mit ihnen Reich Gottes bauen. Und woher kommen die Menschen her? Die Menschen kommen her aus einer Welt, in der der Teufel regiert. Merkt ihr, dass der Teufel hier regiert in der Welt? Wow! Und deswegen sind sie oft verletzt. Sie sind gebeutelt, sie sind ausgenommen. Sie sind völlig verprägt, was Gottes Willen, Prinzipien und Absichten betrifft. Und hier in der Gemeinde sollen sie den wunderbaren Jesus kennenlernen, der Leben verändert. Gell, Anna? Oh, yes! Sie sollen wachsen, sie sollen gesund werden. Aber es ist etwas so. Sie werden nur dann bleiben bei uns, wenn sie sich hier willkommen geheißen, wenn sie sich zu Hause fühlen, wenn sie sich wohlfühlen. Ich habe mich bekehrt, nachdem ich ein paar junge Christen getroffen habe, die das ausgelebt haben. Ich habe das nicht gecheckt, wie die einander gern haben. Ich habe es nicht gecheckt, wieso dass die so ein krasses Klima der Liebe prägen konnten. Und es ist so, jemand bestimmt immer die Atmosphäre und das Klima, sei das in der Schule, sei das im Geschäft, sei das in der Lebensgruppe oder sei das in der Kirche. Stimmt das? Und wenn wir jetzt das Klima oder die Atmosphäre dem Zufall überlassen, können wir ganz schöne Überraschungen erleben, oder? Wow, mal zu sehen, ich komme mal und schaue mal, wie es läuft und dann ja, hoffen wir, es sei gut. Als wir in der Grenzstadt St. Margrethen in einer Gemeinde dienten, gehörte es an der Tagesordnung, über die Grenze zu fahren. Das war alles verbunden miteinander. Und nicht selten waren die Grenzbeamten, die ja auch Menschen sind, etwas pingelig oder schlecht gelaunt und sie stellten nicht selten unangenehme Fragen. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt ist genug. Jetzt beginne ich, das Klima und die Atmosphäre zu bestimmen. Und bevor sie mir ihre Fragen stellen konnten, hatte ich bereits schon das Fenster heruntergelassen. Ich habe sie angestrahlt wie ein Marienkäfer und ihnen freudig gesagt, ich habe nichts zu verzeihen. Und meistens machten sie so. Es hat funktioniert. Und was wir daraus sehen können, ist Folgendes. Wer den ersten Schritt macht, das Klima zu bestimmen, der hat zweifellos immer einen Vorteil. Ganz bestimmt, der ist einen Schritt voraus. Und deswegen bitte ich Gott am Morgen, bevor ich aufstehe, und ich hoffe, dass ich dich treffe, nachdem ich Gott getroffen habe. Ich sage, Herr Jesus, ich nehme heute all deine Segnungen entgegen. Ich bin gesegnet mit allen Segnungen in Christus Jesus. Und so gehe ich vorbereitet in den Tag mit einer positiven, dienenden Haltung. Ich bin entschieden, voll von Jesus zu sein, voll vom Heiligen Geist, mich einzusetzen für ein positives Klima, um andere zu segnen, um beizutragen für ein fröhliches Treffen, um zu lieben, um zu ermutigen, zu geben und zu dienen. Und das macht einen großen Unterschied. Und je mehr Jesus regieren kann in unserem Leben, in unserer Mitte, je mehr der Geist Gottes in uns Raum haben kann, je ähnlicher wir Jesus werden, desto herrlicher, desto himmlischer wird die Atmosphäre um uns herum. Und das hat ganz wenig mit uns zu tun. Und im Verhalten des barmherzigen Samariters, kennt ihr den? Lukas 10, der auch Jesus repräsentiert, der gute himmlische Vater, da lernen wir eine ganz tolle Lektion. In diesem Gleichnis wird uns erzählt, wie ein Mann unterwegs von Wegelagerern überfallen worden war. Er wurde bis hin aufs Hemd ausgeplündert, zusammengeschlagen, halbtot liegen und allein gelassen. Und das ist ein Sinnbild. Das ist ein Sinnbild für das Unwesen, das der Teufel treibt in dieser Welt, indem er Menschen bestiehlt, indem er tötet, indem er sein verderbendes Werk an ihnen treibt. Und was ist jetzt geschehen? Der barmherzige Samariter fand diesen Verwundeten halbtoten. Er setzte sein eigenes Leben aufs Spiel, indem er anhielt und nicht schnell auch vorbeiging. Das hat ihn etwas gekostet. Und dann steht voll Mitgefühl, verband er seine Wunden mit was? Spannend. Wein und Öl. Das hatte er dabei. Er setzte den Verwundeten vorsichtig auf seinen Esel und transportierte ihn dann wohin? In die nächste Herberge. Und die Herberge in diesem Gleichnis ist ein unverkennbares Symbol für seine Kirche, für die Lokalgemeinde. Und in dieser Herberge angekommen, sagte der barmherzige Samariter zum Betreiber der Gaststätte: Hey, sorge du mit deiner Crew für ihn, das darf auch etwas kosten. Und mach dir keine Sorgen, ich werde zurückkommen. Ich werde zurückkommen und dir alles bezahlen, was du aufgewendet hast. Dein Lohn wird nie vergeben sein. Was du für Jesus tust, ist aufgeschrieben, und mach dich auf diesen Lohn bereit. Und Jesus möchte, dass wir ihm ähnlicher werden und dass wir von ihm lernen. Was hat Jesus gemacht? Er hat die Initiative ergriffen und hat seine Herrlichkeit verlassen, hat den weiten Weg auf sich genommen, hat seine Füße auf diese schuld- und problembelassene Erde gestellt. Und sein ganzes Leben war geprägt von diesen, ich sage, Schritten der Barmherzigkeit, bis er sich schließlich nach Jerusalem begab, um für unsere Schuld am Kreuz zu sterben. Und der Priester und der Levit in diesem Gleichnis, die hatten bereits ihren Gottesdienst in Jerusalem absolviert. Die haben es abgehackt. Und als sie bei dem Verwundeten vorbeigekommen waren, vertraten sie die Überzeugung: Ja, meine frommen Pflichten, boah, die habe ich mehr als abgehakt und erfüllt. Und die Bibel berichtet über sie: Sie sahen ihn, diesen erbärmlichen, unter die Räuber geratenen Mann, und sie gingen auf der anderen Straße vorüber. Und schaut mal die Bibel, die Präzision, oder? Was heißt da vom barmherzigen Samariter? Und als er ihn sah, hatte er Erbarmen und er ging zu ihm hin. Die anderen gingen von ihm weg und er ging zu ihm hin. Und Gott will uns Menschen schicken, aber er möchte, dass wir die Initiative ergreifen und auf sie zugehen, dass wir ihnen dienen. Und wie soll dieses Dienen geschehen? Es soll eben nicht aus eigener Kraft geschehen, sondern mit dem, was er uns bereits Wunderbares anvertraut hat. Der barmherzige Samariter war mit Öl und mit Wein ausgerüstet. Und Gott hat uns die Botschaft der Errettung und der Kraft des Blutes Jesu anvertraut und uns mit seinem wunderbaren Heiligen Geist ausgerüstet. Das ist schon passé. Das gilt voll für uns. Und ich glaube, wenn wir Menschen unter der Salbung des Geistes Gottes mit der herrlichen Botschaft des Evangeliums immer wieder dienen, dann schaffen wir eine Basis, dass sie heil werden, dass sie wiederhergestellt werden können. Mensch, wir haben so viel zu geben! Durch das ewige Wort, das uns anvertraut worden ist, durch den Geist, der in uns wohnt. Wow! Wenn wir Gottes Geist, der in uns wohnt, fließen lassen, dann werden gemäß Johannes 7,38 Ströme des lebendigen Wassers fließen. Da zahlt ihn auch nichts dagegen, oder? Und sag mir nur nicht, dass diese Ströme etwas mit deiner Leistung zu tun haben können. Vergiss es! Das ist übernatürlich! Das ist geschenkt von Gott! Da sind wir nur so ein Durchlauferhitzer, oder? Wow! Oh, wir sind berufen, aus der Gnade zu leben. Was heißt das? Aus den Ressourcen unseres himmlischen Papa, der uns freut, wenn er uns geben kann. Er möchte uns das da reichen. Das ist die Gnade. Das, was wir möglich haben, oder was wir brauchen und was wir brauchen auch in unserem Dienst an Menschen. Das ist bereits im Himmel aufgestaut. Und wir sagen: Jesus, ich habe es nicht, gib es mir, dass ich es weitergeben kann, dann wird das express geliefert. Und so hat der barmherzige Samariter die Initiative ergriffen und hat mit den ihm anvertrauten Talenten begonnen zu dienen. Und was ist geschehen? Die erbärmliche Atmosphäre des Todes ist in Leben verwandelt worden. Wow! Jesus ist uns allen begegnet. Mit Liebe, mit Annahme und mit Vergebung. Wie viel? Puh! Genug, oder? Ich sag dir eines. Wenn ich am Abend auf mein Leben zurückschaue, dann sehe ich, dass ich für jeden Tag von ihm eine frische Ration Liebe, Annahme und Vergebung erlebe. Sonst würde ich am Abend flach sein wie ein Flugplatz, oder? Und ich glaube, wenn wir beginnen, das überreichlich Erhaltene auch nur ein wenig weiter darzureichen, dann geschieht etwas Wunderbares in unserem Umfeld. Dann werden Menschen berührt und beeindruckt von dieser Liebe, Annahme und Vergebung, weil das kennt man in der Welt nicht. Und dann werden Menschen sich wohlfühlen und sich angezogen fühlen. Wenn wir realisieren, dass dass uns Gott mit Gnade und Barmherzigkeit gekrönt hat, geehrt hat, dann befähigt das uns, eine Kultur der Ehre auszuleben und andere Menschen zu ehren und höher zu achten als uns selbst. Hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Wir lassen weiterfließen die riesige Ehre, die uns Gott geschenkt hat. Was ist der Mensch, dass du dir seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Was für eine Ehre, oder? Und wir sagen, Herr, du ehrst mich, ich ehre meinen Nächsten genau gleich. Und dabei wird eine Atmosphäre geschaffen, die himmlisch ist und wo Menschen Heilung empfangen können. Und so sind wir berufen, schon die ersten Menschen waren berufen, um zu herrschen in der Kraft des Heiligen Geistes, sein Königreich aufzurichten. Und ich glaube, wenn wir treu sind mit dem, was uns Jesus schon in die Hände gegeben hat, dann wird er uns noch Größeres anvertrauen. Egal, ob es wenig ist, oder? Wenn wir treu sind, wird er uns über Größeres setzen. Was geschieht, wenn wir nicht treu sind? Dann die Logik, dass wir stehen bleiben. Und deswegen Schritte halten mit dem Wachstum, das Gott schenken möchte. Der barmherzige Samariter hat die Initiative ergriffen und Schritte gemacht auf seinen Nächsten zu. Übrigens, mach nur schnell eine kleine Klammer. Da käme das Thema der biblischen Gastfreundschaft eigentlich auch noch dazu. Haben wir keine Zeit, das heute zu behandeln. Das ist zu groß. Eine Gemeinde hat neulich 7-8 Mal darüber gepredigt. Die Bibel zeigt die Wichtigkeit der Gastfreundschaft der Patriarchen und der ersten Christen als so wichtig an, dass ich mit meinem westlichen Verstand nicht packe. Ich bin skandalisiert, wie wichtig ihnen das war, was sie für einen Preis bezahlten. Aber einfach so viel in der Gastfreundschaft liegt ein riesiges Geheimnis, sodass die Bibel in Hebräer 13,2 sogar sagt, vernachlässigt die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Möchtest du einen Engel mal zu Hause haben? Lade jemand ein! Pass auf aber! Und so komme ich zum Schluss. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn. Mit einem kleinen Senfkorn, könnte man sagen, das ein Mann auf sein Feld setzt. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweigen sie nisten. Was geschieht, wenn dieser Bauer das Samenkorn nicht sät? Dann bleibt es wunderschön. Ein Jahr, 2 Jahre, 100 Jahre erhalten, sehen wir bei den Pharaonengräbern. Es braucht Entscheidung. Es braucht Glauben. Es braucht Risikobereitschaft, es zu säen. Denn nachdem das Samenkorn in die Erde gesät worden ist, geht, verwelkt seine Schönheit. Ist das nicht mehr brauchbar? Man kann es nicht mehr essen, man kann es nicht mehr verkaufen. Aber wenn die Bedingungen stimmen, dann setzt irgendwann einmal der wunderbare Prozess des Wachstums ein, so dass aus einer winzigen Saat eine unergründbare Multiplikation entstehen lässt. Wow! Und der kleine Junge hatte einmal seinen Mittagslunch, 5 Brötchen und 2 Fische, in die Hände von Jesus gegeben. Er war nicht sehr viel. Es war trotzdem eine mutige Entscheidung. Es war ein großes Risiko dahinter, dass den Rest des Tages er hungrig bleiben würde, oder? Aber diese kleine Saat, die war schlussendlich dafür verantwortlich, dass Tausende satt geworden waren. Ein kleiner Schülerbub. Wow. Vielleicht meinst du, du hast nicht viel zu geben. Aber wenn du das, was du hast, in die Hände von Jesus gibst, wenn du es ihm anvertraust, wenn du das Risiko eingehst, dann kann plötzlich eine unglaubliche Dimension freigesetzt werden. Und da haben wir gar nichts mehr damit zu tun. Schritt halten mit dem Wachstum, das Gott schenken möchte. Herr, wir danken dir, du bist ein guter Gott. Du hast uns in eine Welt gesteckt mit wunderbaren Prinzipien, Jesus, mit wunderbaren Gesetzmäßigkeiten. Und wir staunen über das Wunder des kleinen Apfelkerns, der wächst, zu einem Baum wird, wieder fruchtbar wird, wieder viele, viele, viele Äpfel wachsen lässt, die wiederum zu Apfelbäumen werden können, Herr. Herr, wir danken dir, dass du das so in die Schöpfung hineingelegt hast. Herr, wir danken dir, dass du Multiplikation möchtest, Herr. Herr, wir danken dir, dass du Multiplikation schenken möchtest. Und wir möchten staunen, Herr. Und das zeigt auch deine Größe, dass wir nichts damit zu tun haben. Du schenkst dieses Wachstum. Aber schenk uns die Gnade, Herr, das Wenige zu tun, was du uns aufforderst zu tun, mit dir zusammenzuarbeiten. Danke, dass du dich entschieden hast, nicht autonom einfach zu handeln, sondern uns mit einzubeziehen in diesen Prozess der Multiplikation. Ich bete für mich, ich bete für uns alle, Jesus, dass wir lernen, da zu hören und dass wir den Mut haben und die Risikobereitschaft, das zu geben, was du uns bereits geschenkt hast. Herr, und du hast uns Wein geschenkt, du hast uns Öl geschenkt. Wir danken dir für die Botschaft des Evangeliums, der Kraft deines Blutes, dass wir weitertragen dürfen. Wir danken dir für den guten Heiligen Geist, der in uns wohnt. Nicht ein Geist der Furcht, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Und möge dieser Geist in unserem Leben Raum haben, Herr. Es ist ein Geist der Liebe, Annahme und Vergebung, Herr. Möge dieser Geist Raum haben in uns. Und wir möchten so sehen, Herr, dir geben, was wir haben. Und sehen, wie dein Reich kommt und wächst. Und wir schauen auf und sagen, wie ist das möglich? Aber du kannst es machen, Herr. Und wir danken dir für dieses Beispiel, dieses kleinen Jungen, der irgendwie so berührt war, als er dir begegnet ist, dass er gesagt hat, mein Mittagslunch gehört heute diesem Jesus. Und danke, dass wir heute auf der ganzen Welt noch von ihm sprechen, Herr. Und ich segne Jesus jeden, der hier ist, Herr. Der meint, er hat nicht viel zu geben an Talenten, nicht viel zu geben, was weiß ich, an Finanziellem, nicht viel zu geben an Weisheit oder so. Aber danke, dass du heute Menschen segnest und diese nächsten Woche, wo sie beginnen, dir Dinge in die Hände zu geben und du wirst sie multiplizieren, Herr. Herr, wir haben darüber gesprochen, dass du uns auch einlädst, die Atmosphäre zu prägen, Herr. Nicht durch unsere Kraft, sondern durch deinen Geist, der in uns wohnt. Danke, dass du uns mit deinem Geist ausgerüstet hast, dass du uns 10 Gänge mehr gegeben hast als der Welt, Herr. Und du schenkst den Geschäftsleuten deine Weisheit, Jesus, und deine Ideen. Du schenkst den Hausfrauen Impulse vom Himmel, dass sie Dinge einfach lösen kann. Du schenkst uns einfach Weisheit, wie wir Menschen segnen können, wie wir ihnen Liebe erweisen können. Vielleicht auch nur durch eine Umarmung. durch ein nettes Wort, durch eine Ermutigung. Herr, wir danken dir, dass du mit uns stehst, Herr. Und wir möchten diese Haltung haben, dieses barmherzigen Samariters, erfüllt mit dem, was er schon gehabt hat, hat er gedient. Halleluja, Herr. Herr, wir danken dir, du bist ein guter Gott. Und wir freuen uns, dass dein Reich wächst, auch hier im Wallis. Und dass diese Gesetzmäßigkeiten auch kommen. Und dass die Tage kommen, wo es nicht mehr Raum hat in diesem Ort. Und wo die Tage kommen, wo Menschen spontan geheilt werden im Lobpreis. Ich möchte dir danken, Herr, für dein angefangenes Werk, das wir nicht verachten möchten, bei allen Schwierigkeiten und Hindernissen, Herr. Du bist ein guter Gott. Und wir loben deinen Namen. Halleluja. Wow. Können wir noch ein Lied singen?